Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Weil ab einer bestimmten Personenzahl im Raum werden die kommunikativen Erfordernisse derartig hoch, dass ich da eine strukturierende Instanz brauche. Ich finde es einen wirklich großen Fehler, Macht und Machtmissbrauch einfach so unreflektiert gleichzusetzen. Ich verstehe, wo es herkommt, aber ich finde es einfach ein bisschen zu bequem und zu simpel. Also ich halte mich gern an diesem Thema Meetings auf. Ich bin mir sicher, dass das einer der Gründe ist, warum wir in Deutschland nachweislich, gibt es ja auch neuere Untersuchungen, immer mehr Stunden arbeiten, aber die Produktivität pro Stunde sinkt. Es gibt Machtmöglichkeiten, die dazu da sind, andere Leute zu schützen, zu motivieren, zu behüten, zu ernähren. Und wenn ich diese Machtmöglichkeiten nicht einsetze, dann geht in der Regel irgendwas brutal schief.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie wendest du Macht an, auch wenn du nichts von ihr wissen willst? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Peter Modler eingeladen. Peter Modler betreibt seit 1998 in Freiburg im Breisgau eine eigene Unternehmensberatung. Über 3000 Führungskräfte haben an seinen Workshops und Trainings teilgenommen. Bekannt geworden ist er als Erfinder des Arroganztrainings für führende Frauen. In seiner Coaching-Ausbildung Profit by Difference bildet er Führungskräfte im gesamten deutschen Sprachraum aus. Zuletzt erschien von ihm das Buch Wenn Höflichkeit reinhaut, 2022. Heute möchte ich mit ihm über sein Buch sprechen, Macht, wie du sie anwendest, auch wenn du nichts von ihr wissen willst, erschienen im Campus Verlag. Wo Menschen zusammenkommen, geht es immer auch um Macht. In vielen beruflichen Milieus gehört es allerdings fast schon zum guten Ton, mit Machtanwendung nichts zu tun haben zu wollen. Das hält Führungscoach Peter Modler für einen fatalen Irrtum und nimmt sich die konkreten Machtfragen in unserem Joballtag vor. Wer verantwortlich handeln will, sollte seine Scheuklappen ablegen, sein Selbstbild hinterfragen und gelassen seine Macht einsetzen. In vielen anschaulichen und erzählerischen Beispielen räumt sein Buch mit Missverständnissen auf. Macht ist nicht gleich Machtmissbrauch. Macht heißt Rollenübernahme. Macht ermöglicht Produktivität. Macht muss nicht korrumpieren. Macht anwenden ist das Gegenteil von Ohnmacht kultivieren. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Konfliktscheu und für beherzt aufgebotene Gestaltungsmacht. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Ja, hallo Danny.
Lieber Peter, ich habe schon ein, zwei Worte für dich gefunden im Intro, aber wärst du so lieb und würdest uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du bist?
Oh Gott, Danny, ich bin jetzt fast 70. Wie viel Zeit haben wir denn?
Also wir haben eine Stunde 15.
Naja, also zunächst mal hat mich meine Mutter unter Mühen auf den Planeten gepresst. Dann bin ich aufgewachsen und habe irgendwann Jura studiert, bin in die Widerstandsbewegung gegen das Atomkraftwerk Wiel reingerutscht, habe da meine ersten Polizeieinsätze erlebt, habe mein Studium aus Zorn abgebrochen, habe eine Weile nur Widerstandsorganisation gemacht. Dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren, weil ich von den alten Texten der Propheten völlig geflasht war. Habe aber die ganze Zeit immer noch weiter im ökologischen Widerstand gearbeitet mit dem Effekt. Als ich dann fertig war mit meinem Theologiestudium, habe ich 1980 ein Berufsverbot gekriegt und konnte nicht Lehrer werden. War also 25, musste von vorne anfangen und habe dann eine Lehre auf dem Bau gemacht. Habe eine Lehre als Zimmermann gemacht, Gesellenprüfung gemacht, habe dann eine Weile auf dem Bau gearbeitet. Habe dann parallel eine Doktorarbeit geschrieben, immer so die Hälfte vom Jahr auf dem Bau, meistens schwarz gearbeitet, die andere Hälfte vom Jahr am Schreibtisch, bis das dann fertig war. Dann habe ich in der Erwachsenenbildung ein paar Jahre gearbeitet und dann hat mich ein Headhunter gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen mittelständischen Verlag zu leiten. Und naiv und narzisstisch, wie ich damals war, konnte ich nur sagen, ja klar, hallo, was denn sonst? Ja, habe es dann gemacht. Habe dann gemerkt dabei, learning by doing, dass ich es tatsächlich konnte. Habe die komplette Firma sehr erfolgreich umstrukturiert. Und weil sich das rumgesprochen hat, wie erfolgreich ich mit meiner Umstrukturierung war, gab es die ersten Beratungsanfragen. Dann habe ich noch in zwei weiteren Firmen gearbeitet. Dann gab es aber irgendwann mal so viele Beratungsanfragen, dass ich mich dann vor ungefähr 20 Jahren, 25 Jahre glaube ich jetzt schon bald, selbstständig gemacht habe als Unternehmensberater. Und eines Tages sah ich Danny vor mir.
Stark. Ich meine jetzt nicht wegen dem Ende vor allem, aber das ist ja tatsächlich eine sehr spannende Vita vom Jurastudium zum Zimmermann. Da ich das Pionierhandwerk bei der Bundeswehr erlernt habe, kann ich das so ein bisschen nachfühlen. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf die Wahllandkarte geguckt habe, dann seid ihr auch die letzte kleine grüne Bastion von dem Wahlbezirk auf einer ganz großen schwarz-blauen Landkarte gerade gewesen. Spannend. Und zwar, wir sprechen ja heute gar nicht, es geht gar nicht in erster Linie um Politik, wobei wir vermutlich interessante Berührungspunkte haben werden. Du hast ein Buch geschrieben über Macht. Wie ist es dazu gekommen, dass du ein Buch über Macht schreibst?
Naja, das ist ein Thema, das mich eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und ich arbeite mit Führungskräften aller Generationen. Die kommen ja in der Regel nicht zu einem Coach, weil es ihnen bombig geht, sondern die kommen dann, weil sie ein wirkliches Problem haben. Und da ist mir in den letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahren aufgefallen, wie große Probleme es Führungskräften inzwischen macht, wenn sie die Macht, die zu ihrer Rolle gehören, die zu ihrer Rolle gehört, auch tatsächlich ausüben sollen. Einfach auch deswegen, weil sie sich oft selber im Weg stehen und einen Code of Conduct oder offizielle Sprachregelungen in ihren Firmen haben, die einer offenen Machtausübung eher hinderlich sind. Also wir sind nun mal in vielen Firmen inzwischen so weit, dass da plakativ ein sogenannter konsensualer Führungsstil ausgeübt wird. Das heißt, ich muss gucken, dass aber auch wirklich alle im Boot sind, bevor eine Entscheidung fällt. Das Team macht so lange Meetings, bis auch der Letzte überzeugt ist. Und wenn der Azubi im ersten Lehrjahr da irgendwas komisch findet, ja, entscheide ich im Zweifelsfall lieber noch nichts, sondern warte, bis auch der noch dabei ist. Ich will es mal so sagen, das ist für schönen Wetterzeiten ein kommunikativer Luxus, den man sich erlauben kann. Aber wenn man in eine kritische wirtschaftliche Situation reinschlittert, so wie wir das eben zurzeit machen, wie hat der Generalinspekteur der Bundeswehr letztens gesagt, Popcorn ist alle. Und ich glaube, so ist es leider auch. Und wenn man davon ausgeht, Popcorn ist alle, dann bedeutet das ja eigentlich, hat ein bisschen flapsig der Ausdruck, aber es bedeutet eigentlich, ich muss als jemand in der Führungsverantwortung auch tatsächlich mal die Macht, die mit meiner Rolle gegeben ist, die muss ich verantwortlich, zugewandt, reflektiert, aber dann irgendwann auch tatsächlich einsetzen, und zwar sogar dann, wenn nicht alle überzeugt sind.
Das, du sprichst mir da sehr aus dem Herzen, aus vielen Punkten. Also kurz zu meinem Hintergrund, wenn ich Führungskräftetrainings mache, ich mache das ganz viel zum Thema modernes Führen bei der Bundeswehr, weil ich glaube, die haben diesen klaren Führungsauftrag, die Verantwortung, das ist denen sehr stark bewusst. Und gleichzeitig gibt es so ein bisschen diesen Culture-Clash, nenne ich es mal, zwischen dem Anspruch des zivilen Anspruchs an Führung und vielleicht auch eine Frage der Generation. Und das ist aber für mich die Frage, du hast gerade gesagt, du erlebst das seit etwa 15 Jahren, diesen Wandel von Führung. Was glaubst du, wo kommt das her? Ich könnte ja als Gegenthese sagen, die Führungskraft ist nicht mehr Herr der Komplexität. Das heißt, es braucht diesen Entscheidungsfindungsprozess, um der Komplexität Herr zu werden. Das ist jetzt meine Gegenthese. Aber was, wie empfindest du das und wo kommt dieser Wandel her?
Um mal bei deiner Aussage zu bleiben, die Führungskraft ist nicht mehr Herr der Komplexität. Klar, das stimmt natürlich. Kann ich eigentlich nur unterschreiben, ist aber kein Widerspruch, weil was bedeutet das für den Umgang mit den beruflichen Rollen, die wir haben? Das bedeutet, dass wir in wechselnden Rollen uns bewegen und das ist ja auch gut so, ist auch produktiv so, aber auch innerhalb dieser jeweiligen Rollen, die ja sogar relativ schnell an einem einzigen Arbeitstag sich ändern können, aber auch innerhalb dieser Rollen muss ich entsprechend meinem Rollenverständnis handeln. Kleines Beispiel. Da findet ein Meeting statt und das Meeting hat keine Moderationsfunktion. Es sind 10 bis 15 Leute am Tisch. Es wird wild durcheinander geredet. Tagesordnung hält niemand ein. Es ist ein Open-End-Meeting. Da sitzen 2, 3 Leute drin, die sind fachlich hochkompetent. Die werden aber von denen, die fachlich nicht kompetent sind, aber lauter permanent niedergemacht. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen bizarr an, ist aber leider ein total alltägliches Setting in vielen Firmen. Und was wäre denn da jetzt die Lösung dieser merkwürdigen, unproduktiven Meeting-Situation? Ja, die Lösung wäre sehr wahrscheinlich die Einsetzung einer Moderatorin oder eines Moderators in so einem Meeting. Es gibt leider unglaublich viele Firmenkontexte, in denen dieser simple Schritt nicht gegangen wird. Und wenn dann da wieder mal ein Meeting nach dem anderen vor die Wand fährt und ich dann als Berater kommen soll und wir überlegen, wie können wir denn die Produktivität da steigern und ich schlage sowas vor, könnt ihr vielleicht mal eine Moderatorin oder einen Moderator nehmen, kommt todsicher die Antwort, brauchen wir nicht, weil wir sind doch alle erwachsen und intelligent genug, das selber zu managen. Und das ist einfach Quatsch. Weil ab einer bestimmten Personenzahl im Raum werden die kommunikativen Erfordernisse derartig hoch, dass ich da eine strukturierende Instanz brauche. Es muss ja nicht mal immer dieselbe Person sein. Kann ja von mir aus bei jedem Meeting jemand anderes sein, wobei sich wahrscheinlich rausstellen wird, dass manche das besser können und manche nicht so gut. Aber das ist ein Machtvorgang. Also wenn wir uns um sowas rumdrücken, wir möchten gerne so eine Art Band of Brothers and Sisters sein und wir möchten Papa nicht am Tisch haben oder Mama, es soll von alleine produktiv werden, da lügen wir uns einfach in die Tasche. Und damit sind wir sofort bei Machtfragen, weil da geht es nicht nur um Meeting-Situationen, geht es um viele, viele Kommunikationssituationen in Firmen. Und wenn sich da Führungskräfte schämen, Macht anzuwenden, weil sie finden, das Wort klingt schlecht, da tun wir überhaupt niemandem einen Dienst, nicht mal sich selbst. Und deine Frage war ja, wo kommt das eigentlich her? Der Begriff Macht hat vor allem im deutschen Sprachraum, in anderen Sprachräumen ist es nicht so, also im Französischen hat niemand ein Problem, über Pouvoir zu reden oder im englischsprachigen Raum ist überhaupt kein Problem, über Power zu reden in Organisationen, aber im Deutschen schon. Und woher kommt das? Ja, das ist völlig eindeutig, woher das kommt. Das kommt aus dieser miesen Erfahrung des nationalsozialistischen Systems. Weil das war ein einziges, aufgeblähtes, brutales System des Machtmissbrauchs bis hin auf die Vergöttlichung einer einzigen Person. Und dann war der Zweite Weltkrieg vorbei. Das System ist nicht zusammengebrochen, weil die deutschen Intellektuellen irgendein Meeting gemacht haben, sondern es ist deswegen zusammengebrochen, weil andere eine ganz massive militärische Macht ausgeübt haben. Gott sei Dank ist es zusammengebrochen. Aber das hatte die Konsequenz, dass deutsche Intellektuelle seit dem Zweiten Weltkrieg sich aus Machtfragen möglichst raushalten. Also man kann über Macht reden, gerne in so einem Tonfall von Ironie oder im Tonfall des Beobachters, der im Zweifelsfall kommentiert, was da auf dem Spielfeld abläuft, aber selbst auf dem Spielfeld sein, nee, lieber auf der Ersatzbank und von dort aus super intelligente Bemerkungen machen. Und das führt dazu, dass wir über Machtfragen in Firmen lieber nicht sprechen. Wir benutzen da lieber andere Termini. Wertschätzung, Achtsamkeit, gerne dabei, aber Macht, nee, das ist Igitt.
Mhm. Was glaubst du, also du bist jetzt sehr weit zurückgegangen von dem Begrifflichen her, also das heißt Ende des Nationalsozialismus, und gleichzeitig hast du ja eben gesagt, okay, du siehst aber diese Entwicklung seit etwa 15 Jahren.
Ja.
Was hat sich da verändert? Wo gibt es da für dich den Switch?
Naja, also du hast es ja selber schon angesprochen. Wir machen ja die Erfahrung, dass wir mit so einer Idee von Machtanwendung als Durchregieren angesichts der Komplexität der wirtschaftlichen Entwicklungen nicht mehr klarkommen. Leider haben wir angesichts dieser Wirklichkeit das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Also es gibt ja kaum jemanden, der sich, wenn wir mal über agiles Arbeiten reden, es gibt ja kaum jemanden, der sich darüber im Klaren ist, wo so ein Wort wie Scrum herkommt. Also Scrum, da haben wir die automatische Assoziation inzwischen, das ist eben, sind Meetings, Meetingformen, in denen sich unter einem großen Zeitdruck gleichberechtigt die Spezialisten auf Augenhöhe produktiv austauschen. Aber das Wort Scrum kommt aus dem Rugby. Und ein Scrum im Rugby wird dann eingesetzt, wenn die beiden Mannschaften auf dem Feld, wenn es da einen Stillstand gibt und nichts mehr weitergeht, wenn es einen Foul gab oder irgendwas so, und dann stehen sich die beiden Teams gegenüber. Kennst bestimmt auch diese Videos, stehen sich auf dem Spielfeld gegenüber, sieht unheimlich brutal aus. Die beiden Blocks, die sich da gegenüberstehen, alle mit ihren Schutzhelmen oder auch ohne im klassischen Rugby. Und dann wird da der Ball reingeschmissen und dann fängt da so ein massives Aufeinanderdrücken ein, damit eine Mannschaft den Ball kriegt und weitergespielt werden kann. Von außen sieht das ein bisschen chaotisch und unorganisiert aus. Aber wer sich mit Rugby-Training mal beschäftigt hat, weiß, dass die Organisation eines solchen Scrums, wo diese beiden Teams aufeinandertreffen, nicht einfach nur was Aggressives ist, sondern jede Mannschaftsposition in so einem Scrum-Kopf ist vorher monatelang trainiert worden, ist unzählige Male durchgesprochen worden. Das ist eine ganz elaborierte Choreografie und so clashen die dann aufeinander und so wird das Spiel dann interessant. Das heißt, schon in dem Wort Scrum ist eigentlich klar, die Idee von agilem Arbeiten als so eine Art konfliktloses Austauschen von Nettigkeiten ist völlig absurd. Und damit bist du schon wieder bei den Machtfragen, weil ist ein völliger Trugschluss zu glauben, dass im agilen Arbeit nicht mit Macht gedealt wird. Auch da gibt es laufend Rollen. Ein Scrum Master hat eine andere Rolle als ein Product Owner. Und wenn ein Product Owner oder Scrum Master seinen Job nicht macht, weil er findet, ist doch sowieso egal, wo meine Rolle anfängt oder wo sie aufhört, da wird es nicht klappen.
Ja, also ich fand es eigentlich ganz spannend. Ich habe so früher mal so ein paar Scrums mit überwacht, so als externer Berater und mir das angeschaut. Jeder hat ja eigentlich, so wie du gesagt hast, einen klaren Hut auf und mit der Rolle geht die Macht einher. Und der Moderator oder der Product Owner, die haben halt zugewiesene Verantwortlichkeiten und mit diesen Verantwortlichkeiten geht ja dann auch eine Macht, eine Steuerungsverantwortung einher.
Ja.
Und eine Verantwortungsübernahme. Also ich habe dann schon erlebt, wie ein Product Manager, wie ein Scrum Master den CEO gefragt hat, naja, warum sind deine OKRs nicht ausgefüllt? Warum hast du das und das nicht gemacht? War doch eigentlich geplant. Oder war jetzt ein bisschen pushy, aber das deckt es ja dann auf. Und ich meine das jetzt gar nicht, also wenn jeder seine Rolle und seine Verantwortung übernimmt in seinem Machtbereich, dann ist, glaube ich, ja schon vielen geholfen.
Ja, aber Danny, das ist leider nicht die Wirklichkeit in vielen Firmenbereichen. Es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass wenn wir agil arbeiten, dann ist es nicht mehr wichtig, wer welche Rolle hat. Dass das ein Missverständnis ist, ja, es genügt, wenn man sich mal so einen Scrum-Instructor Schrift anguckt, dass es genau so sein muss, wie du es beschreibst, nämlich, dass ich meine Rolle wirklich verstanden haben muss und dann kann ich sie im Interesse der Gesamtgruppe auch ausüben. Das wird in vielen Firmenbereichen schon gar nicht mehr verstanden, sondern die stellen sich agiles Arbeiten als so eine Art hierarchiefreie Klosterkultur vor und das funktioniert leider nicht.
Genau, also dahinter steht ein richtig komplexes oder starkes Regelwerk, oder auch wenn man Frederic Laloux sich anschaut, Reinventing Organizations, das Original, nicht die Comic-Variante, dann sieht man ja, wie stark regelbasiert auch dieses, ich sag mal, hierarchiefreie Arbeiten eigentlich ist. Und mit diesen Regeln kommen Verantwortlichkeiten und damit auch wieder Verantwortung und Macht. Gesamtgesellschaftlich, auf internationaler Bühne würde ich sagen, naja, das Powerplay ist komplett zurück. Das heißt, wir haben eine Rückkehr der Macht und des Machtsanspruchs. Wann ist es oder warum ist es deiner Meinung nach wichtig, zwischen Machtanwendung und Machtmissbrauch zu unterscheiden?
Naja, also ich empfinde die Gleichsetzung von Machtanwendung und Machtmissbrauch als die pure Katastrophe. Man könnte auch sagen, es ist eine Reflexionsfaulheit. Also wir sind nun mal, da müssen wir gar nicht in die Firmen gehen, aber es genügt, wenn du mal auf die Straße gehst, ja, also du gehst raus, du willst irgendwo hin und dann gehst du zu einem Taxi. Du kennst den Mann oder die Frau nicht hinterm Steuer. Okay, du steigst ein, du sagst, wo du hin willst, dann fährt er los. Ob der jetzt einen Umweg fährt, damit es ein bisschen mehr Kohle gibt, oder ob er dich tatsächlich auf schnellstem Weg, weißt du nicht, musst du darauf vertrauen, dass du überhaupt sicher ans Ziel kommst und der dich unterwegs nicht mit einem Betonklotz in irgendeiner Baugrube ablegt. Also du vertraust, du steigst ein und damit gibt es bereits sofort ein Machtgefälle. Du gibst dem einen Vertrauensvorschuss und von da ab bist du in seiner Hand. Wenn alles gut klappt, kommst du tatsächlich zielgerecht an, zahlst dem was und gehst. Und genau in solchen unendlich vielen alltäglichen Machtsituationen halten wir uns jeden Tag auf. Wir gehen zum Friseur, wir hocken uns dahin, wir machen den Kopf nach hinten oder in den Barbershop und von da ab sind wir jemandem ausgeliefert. Wir gehen zum Zahnarzt, Kopf nach hinten, ich kann nicht genau sehen, was der da in meiner Mundhöhle macht und hoffentlich erwischt er den richtigen Zahn, so, dann ist es vorbei, wenn es geglückt ist, toll. Aber was war das eigentlich für eine Szene? Das war eine Szene der Selbstauslieferung, mit der ich sogar einverstanden war. Und mein Eindruck ist, wir leben in einem Meer von alltäglichen, völlig selbstverständlichen Machtanwendungen. Wir sind meistens sogar damit einverstanden. Wir brauchen das auch. Und die Fälle, in denen diese alltäglichen kleinen Machtszenen schiefgehen oder wo jemand diese Macht missbraucht, die sind wenig. Die absolut überwältigende Zahl von Machtanwendungen bei uns im Alltag läuft positiv. Aber sie steht halt nicht in den, das, was positiv läuft, passiert meistens geräuschlos. Und genau deswegen steht es halt auch nicht auf Seite 1 der Nachrichtenportale und bestimmt die Headlines, genau weil es eben geräuschlos ist. Also Algorithmen funktionieren nicht mit den Sachen, die sich von selbst verstehen und ganz normal dauernd ablaufen. Das heißt, wir bewegen uns jeden Tag, und zwar egal, ob wir jetzt eine Führungsposition haben oder nicht, sowieso schon in einem See gelingender Machtanwendung. Wenn wir davon ausgehen würden, dass alle diese kleinen alltäglichen Szenen gelingender Machtanwendung eigentlich ein Missbrauch sind, oder dass die wahrscheinlich auf einen Missbrauch angelegt sind, auf einen Machtmissbrauch. Also wenn man die Lunte an eine Gesellschaftsstruktur legen will, dann mit so einem Mindset. Weil so funktioniert überhaupt keine Gesellschaft mehr. Firmen ja übrigens auch nicht. Also wenn ich davon ausgehe, dass wenn da mich jemand zu einem Meeting einlädt, dass das wahrscheinlich blutig endet. Oder dass ich wieder untergehen werde. Ich gehe immer unter mit meinen Positionen. Überall werde ich fertig gemacht. Wenn ich das von jedem Meeting annehmen würde und das auch alle anderen machen, was soll ich dann überhaupt noch arbeiten? Also ich finde es einen wirklich großen Fehler, Macht und Machtmissbrauch einfach so unreflektiert gleichzusetzen. Ich verstehe, wo es herkommt, aber ich finde es einfach ein bisschen zu bequem und zu simpel.
Was glaubst du, warum trauen sich Führungskräfte nicht, ihre Macht per Rollendefinition einzusetzen? Woher kommt die Scheu?
Naja, also so unterm Strich würde ich sagen, wir möchten halt alle gerne so eine Art Schweiz auf zwei Beinen sein dürfen. Wir möchten gerne unschuldig sein. Wir hätten gerne saubere Hände, überall und jederzeit. Wir würden gerne baden in einem See von Likes. Und es gibt ja auch tatsächlich eine Schule der Führungskräfteentwicklung, die dann dazu führt, dass es mindestens einmal im Jahr, bei Bedarf auch öfter, eine 360-Grad-Bewertung gibt. 360-Grad-Bewertung heißt, sämtliche Leute, mit denen ich als Führungskraft zu tun habe, entscheiden darüber, was ich am Schluss für ein Gehalt kriege oder wie meine Zukunft in dieser Firma aussieht. Also meine Mitarbeiter werden gebeten, mich zu beurteilen. Meine Kollegen auf derselben Arbeitsebene sollen mich beurteilen. Meine Chefs sollen mich beurteilen, wenn es ganz blöd läuft, auch noch sämtliche Kunden. Alle sollen mich beurteilen. Aber was hat das für einen mentalen Effekt auf eine Führungskraft?
Ja. Bitte? Und auch Wechselwirkungseffekt.
Ja, also was hat das, genau, das dann auch noch. Aber was hat es zunächst mal für mich als Führungskraft für ein, was erzeugt das für ein Mindset? Ja, und es erzeugt halt sehr wahrscheinlich den Mindset, dass ich mich zurückhalte, wenn ich Gefahr laufe, mal keine Likes zu kriegen. Also ich bin da permanent auf der Jagd nach weiteren Likes. Und es gibt nun mal gerade in Krisensituationen Führungsentscheidungen, da weiß ich von Anfang an, die werden mir keinerlei Likes einbringen. Nicht nur keine Likes, sondern da werden Leute unzufrieden sein und womöglich mich sogar hassen. Ich meine, es reicht ja, wenn du dir mal vorstellst, dass eine Firma umstrukturiert werden muss. Ja, wenn du das unter Zeitdruck als Führungskraft machen musst, dann kommst du nicht drum rum, auch wenn dir das in gar keiner Weise gefällt, aber dann wirst du wahrscheinlich nicht drum rumkommen, Leuten, die einen bestimmten Job haben, zu sagen, du musst jetzt einen anderen Job machen. Oder sogar zu sagen, du hast eine Befristung, die Befristung wird nicht verlängert. Oder noch schlimmer, jemandem, den du kennst, den du magst und von dessen Kompetenz du überzeugt bist, dem vielleicht sogar sagen zu müssen, du, das tut mir furchtbar leid, aber du musst gehen. Und das sind doch die, ich würde mal so sagen, das ist der Lackmustest. Solche Situationen sind der Lackmustest, ob ich das gecheckt habe, was eine Führungsposition eigentlich bedeutet, was Machtanwendung bedeutet. Und weil wir uns eingeredet haben, dass Führungskräfte es schaffen könnten, immer Entscheidungen zu treffen, mit denen alle einverstanden sind. Deswegen schrecken wir dann so zurück, tatsächlich Macht einzusetzen, die zu meiner Rolle gehört.
Ja, also ich bin da komplett bei dir, gerade bei dem Thema auch Restrukturierung. Und ich sage immer ganz gern zu so Coaches, Beliebtheit ist kein Lebensziel. Das war so ein Credo von mir.
Ne? Danny, das sagst du so locker, ja. Ich sehe das auch so. Aber es gibt Firmenkulturen, in denen wird es behauptet.
Da würde mich deine Meinung interessieren, weil was ich erlebe, ist, dass das ein toxisches Positivismusklima erzeugt. Das heißt, es wird alles unter den Tisch gekehrt. Das heißt, die Konflikte werden nicht mehr angegangen. Das heißt, man müsste eigentlich mal einen aussortieren aus dem Team. Das klingt jetzt alles nicht sehr menschenfreundlich, aber es gibt halt einen Low-Performer. Es gibt jemanden, der keine Arbeitsergebnisse bringt. Es gibt jemanden, der eher negativ zu bestimmten Sachen ist. Und das zieht an dem gesamten Unternehmensklima rum, aber unter dem Deckmantel des Positivismus gärt es dann quasi. Und das hat, glaube ich, dann Konsequenzen auf die Produktivität. Wie ist deine Einstellung zu dem Thema Produktivität und Nicht-Ausnutzen von Macht?
Ich will mal ein kleines Beispiel sagen. Ist mir vor vielen Jahren begegnet, und zwar in einer kirchlichen Organisation. Das war eine Kirchenorganisation, die sehr viele Gebäude hatte und auch soziale Einrichtungen hatte. Und die hatten ein großes Architektendepartment. Und ein Abteilungsleiter aus diesem Architektendepartment kam zu mir ins Coaching und hat mir von einem Fall erzählt, wo in einem Altersheim in kirchlichem Besitz eine alte Dame in der Dusche ausgerutscht ist und sich die Hüfte zerschmettert hat. Dann gab es jede Menge Regressforderungen, also ziemlich Ärger für alle Beteiligten. Und dann, das hat er mir so nebenbei erzählt, dann habe ich ihn gefragt, ja, Moment, da gibt es doch DIN-Vorschriften, wie solche Duschen ausgestattet werden müssten, sind die nicht eingehalten worden? Dann sage ich, ja, Sie haben recht, die sind nicht eingehalten worden, hätte man anders bauen müssen. Dann sage ich, ja gut, wer hat denn das gebaut? Ja, der Architekt sowieso, der hat diese ganze Kette da gebaut. Ah ja, und wer ist sein Chef? Ja, das bin ich. Ah ja, und kontrollieren Sie das eigentlich, dass die DIN-Vorschriften für den Bau von Duschen in Altersheimen, dass Ihre Architekten die tatsächlich kennen? Sagt er, ja, das ist auch immer wieder ein Thema. Sagt, ja, haben Sie mit dem Typen, der das verbockt hat, haben Sie mit dem sowas wie ein Jahresmitarbeitergespräch gehabt, mal ein Personalgespräch? Und dann sagt er, ja schon, aber da trinken wir ja nur Kaffee. Dann hab ich gefragt, was soll denn das heißen? Also Sie sind der Chef dieser ganzen Architektenabteilung. Sie wissen von einem Architekten, der es verbockt hat, bis hin zu einer zerschmetterten Hüfte von einer alten Dame. Und dann thematisieren Sie das nicht. Dann sagt er, ja, wenn ich solche Sachen in Personalgesprächen thematisieren würde, was glauben Sie, was da der Betriebsrat macht? Der Personalrat, da hätte ich ja Feuer in der Hütte mit dem Personalrat. Da habe ich gesagt, ja, also da muss ich Ihnen jetzt mal ganz offen sagen, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass eine Führungsposition für Sie das Richtige ist? Weil da ist jemand mit einer zerschmetterten Hüfte und da ist ein Chef, der zu feige ist, gegenüber dem Typen, der diesen Mist gebaut hat, das anzusprechen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass es nicht Ihr Job ist? Und damit waren wir beim eigentlichen Thema. Also das, was du da ansprichst, das ist in vielen Firmen, die Achtsamkeit und Wertschätzung vor sich hertragen wie eine Monstranz, ein wirklich großes Problem. Also deswegen bin ich auch so ein großer Freund von Klarstellung der Rolle am Arbeitsplatz. Weil wenn diese Rolle klar ist, dann sind auch die Maßstäbe klar, nach denen meine Leistung beurteilt werden kann. Also dann sitze ich da irgendwann mal einmal, zweimal, fünfmal im Jahr mit meinen Mitarbeitern am Tisch und sage ihnen, okay, wir reden jetzt mal über deine Performance im letzten halben Jahr und du hast 10 Jobs zu machen in deiner Funktion und 2 machst du super, müssen wir gar nicht drüber reden. 3, das läuft einigermaßen, könnte man vielleicht manches verbessern, aber dann sind da 3 Tätigkeiten, die du machst, das ist unterirdisch. Also das ist, da hast du so viele Fehler gemacht, da müssen wir jetzt mal drüber reden, wie das in Zukunft besser wird. Ich zahle dir jede Fortbildung, die du brauchst und dann ist da eine Funktion, das war so derartig katastrophal, das darf nicht mehr vorkommen. Okay, dann reden wir darüber. Dann gibt es dann bestimmtes Ergebnis und dann sage ich dem, gut, also in einem halben Jahr treffen wir uns wieder oder in einem Jahr. Und dann gucken wir mal, wie dann der Iststand ist. So, dann treffe ich mich mit dem ein halbes Jahr später oder ein Jahr und dann reden wir darüber. Und wenn sich dann rausstellt, dass genau in diesem allerkatastrophalsten Minderleistungsbereich sich überhaupt nichts verändert hat, dann muss ich da andere Seiten aufziehen. Und das ist was, dieses Verhalten, dieses an einem transparenten Maßstab kontrollieren und nachfragen, wie eigentlich der Iststand ist und auch wieder darauf zurückzukommen, wenn sich da nichts ändert. Das ist was viele Führungskräfte inzwischen gerne an die Personalabteilung abschieben. Aber sie selber halten sich da leider in einer etwas blöden Weise raus.
Und ich sage mal, das war für mich ein fehlerhafter Trend des, ich sage mal, letzten Jahrzehnts, dass die Personalabteilung, also wenn ich vor Arbeitsgericht war, also als Geschäftspreisleiter war ich auch mal vor dem Arbeitsgericht, habe quasi einen Arbeitgeber vertreten und bin dann mit der Personalabteilung hingegangen. Die mussten ja auch was mit vorbereiten. Dann hat man hier Happy People and Culture und sowas, diese HR-Bereiche, Personalabteilung so umbenannt, weil die sind eigentlich für die Obstkörbe und für alle glücklich sein verantwortlich. Oh Gott. Das funktioniert ja Natürlich dann nicht mehr, wenn man vorm Arbeitsgericht steht und die ganzen Nachweise bringt. Und das ist so ein bisschen die Hybris, die ich im Personalbereich wahrgenommen habe. Die möchten Mädchen für alles sein und ein offenes Ohr für alle, aber sie haben natürlich dann auch die Aufgabe, aufzuräumen, klingt jetzt ein bisschen hart, aber schon die Ziele umzusetzen und auch vom Arbeitsgericht die Interessen zu vertreten. Und das war auch so das, was ich wahrgenommen habe.
Du hast ja, Danny, ich sehe das ganz genauso. Ich kann das bestätigen. Ich war auch 5 Jahre Arbeitsrichter. Das ist dann, da gibt es dann Clashes vor dem Arbeitsgericht, an denen dann ganz schnell klar wird, wes Geisteskind diese Firmen sind. Ja. Und ich kann das genau bestätigen, wie du das beschreibst. Also viele, ich meine, diese armen Personaler, die ja einerseits dann voll abfahren darauf, auf ihren innerhalb der Personalabteilung oder der Personalentwicklung politisch korrekten Slang, aber unfähig sind, das, was sie an eigenen Überzeugungen haben, rüber zu transportieren in die Produktionsabteilungen. Dieser tiefe Graben, den es dann manchmal gibt zwischen den Technik- und Produktionsabteilungen und den Personalern, und keine Seite versucht da irgendwie mal so eine Bridge herzustellen, das ist wirklich mies.
Du hast vorhin schon von den Rollen gesprochen und ich finde es mal ganz spannend, solche Modelle. Wenn man schaut, okay, hier hören ja vor allem viele Führungskräfte zu, welche Rolle habe ich denn? Also die sind ja, ich habe ja so einen Spaß, immer einen Spaß, ich habe ja zwei Firmen, Paperwings Consulting, da bringe ich Führungskräften bei, was sie alles können müssen. Und wenn sie das alles umsetzen, dann gehen sie automatisch in Burnout und dann habe ich eine andere Firma, die heißt Resilienz Consulting, wie ich die wieder aufbaue.
Hey,
So.
Supermodell.
Ja, ist ein sehr, sehr fruchtbares Geschäftsmodell. Ich sage es natürlich so ein bisschen ironisch und zynisch, weil ich das gleichzeitig aber auch so ein bisschen so meine und sehe, Führungskräfte haben halt ganz viele Aufgaben und ganz viele Rollen und auch Ansprüche und Interessen und Anspruchsgruppen, die alle auf sie zukommen. Und gerade so, ich sage mal, im mittleren Management finde ich es richtig fordernd. Was würdest du sagen? Was sind so die klaren oder wichtigsten Rollen einer Führungskraft, die sie ausüben muss und darf?
Naja, also in der Regel ist eine Führungskraft für eine bestimmte Gruppe verantwortlich und der Job der Führungskraft wäre aus meiner Sicht, die Produktivität dieser Gruppe zu sichern und alles dafür zu tun, dass diese Gruppe produktiv sein kann. Also zum Beispiel strukturell. Die müssen eine Arbeitsumgebung haben, in der es ihnen leicht fällt, ihren Job zu machen. Also wenn ich merke, dass da zu viele Leute in einem Büro sitzen als Führungskraft, ja, dann muss ich eben gucken, dass das anders läuft. Oder wenn eine bestimmte Software oder eine bestimmte Hardware nötig ist, bin ich dafür zuständig, dass sie das dann auch kriegen. Ist der eine Punkt, ist der leichteste Punkt. Der andere Punkt ist, es ist ganz schön, wenn ich als Führungskraft tatsächlich auch fachlich Ahnung habe davon, was die Leute machen. Aber das finde ich nicht mal entscheidend. Das Entscheidende ist, ich bin als Führungskraft zuständig fürs Managing. Das heißt, ich muss gucken, dass die Leute innerhalb dieser Gruppe, für die ich verantwortlich bin, in einer guten Weise miteinander kommunizieren können, im Interesse der Sache, im Interesse des Produkts oder im Interesse der Dienstleistung, die wir da herstellen. Und da hat es überhaupt keinen Sinn, dass ich mir in die Tasche lüge. Also alle fühlen sich gut, aber unser Produkt geht kaputt am Markt, sodass dann irgendwann mal auf dem Friedhof meiner Firma auf dem Grabstein steht, wir hatten immer eine gute Zeit. Gut, aber leider ist die Firma im Eimer.
Ja,
Also ich bin dafür zuständig, dass die Produktivität hoch ist. Und es gibt erst ein paar Wochen her, StepStone hat ja, hast du vielleicht mitgekriegt, hat eine große Untersuchung gemacht, über 5000 Leute befragt, wofür sie eigentlich womit sie eigentlich ihre Arbeitszeit verbringen. Sie verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit Meetings. Und die Frage, wie professionell und wie produktiv laufen diese Meetings eigentlich ab? Das ist der Elefant im Raum. Also aus irgendwelchen Gründen finden es viele Leute toll, sich dauernd in Meetings aufzuhalten. Aber das ist ein ganz grundsätzliches Missverständnis. Da wird vorausgesetzt, dass Leute, weil die sich als Team bezeichnen und zu einer bestimmten Uhrzeit sich im Raum befinden, dass das sozusagen von selbst und automatisch produktiv werden würde. Und das ist ein fataler Irrtum. Das ist nicht der Fall. Also ich halte mich gern an diesem Thema Meetings auf. Ich bin mir sicher, dass das einer der Gründe ist, warum wir in Deutschland nachweislich, gibt es ja auch neuere Untersuchungen, immer mehr Stunden arbeiten, aber die Produktivität pro Stunde sinkt. Und woran liegt es? Und diese StepStone-Untersuchung weist darauf hin, dass es zu viele Meetings gibt, die überhaupt nichts bringen für die tatsächliche Arbeitsaufgabe, weil da zum Beispiel die falschen Leute sitzen oder weil die Meetings zu lang gehen, weil die Meetings nicht moderiert sind, weil niemand weiß, wie man mit Störungen in den Meetings umgeht und wie man das Ganze fokussiert. Es gibt einen schönen Begriff, den ein amerikanischer Psychologe vor kurzem geprägt hat, nämlich Collaborative Overload. Und das finde ich einen ganz großartigen Begriff, weil super. Das ist ein Begriff, der darauf hinweist, dass es eine Form von Zusammenarbeit gibt, die überhaupt nichts bringt. Und dass man kritisch mit diesem Zusammenarbeitsanspruch umgehen muss, aus Firmeninteresse. Selbstverständlich ist Zusammenarbeit an sich was Tolles, aber nur dann, wenn es produktiv ist.
Also ich finde das einen ganz, ganz elementaren Punkt, weil ich das auch erlebe, weil ich so dann immer so in Meetings reingegangen bin bei einem großen Biotechnologiekonzern und mir angeschaut habe, okay, wie viel Geld wird eigentlich verbrannt? Das heißt, es sind alle Spezialisten, alles promovierte Leute. Ja. Wer ist jetzt hier gerade alles in dem Raum? Ist es irgendein Circle of Interest? Das heißt, irgendwelche Leute haben Interesse dran, weil sie eine Pseudo-Meinung dazu haben, zu diesem Themengebiet. Aber was ist das Ziel? Also eine klare Definition. Warum gehen wir in das Meeting rein? Was ist das Ziel? Und womit wollen wir rausgehen? Steht das überhaupt schon fest? Und wer kann dazu wesentlich beitragen. Und ich habe letztens ein neues Führungskräfteteam aufgestellt mit, das heißt begleitet, das wurde aufgestellt und ich habe es gleich vom Kickoff an begleitet. Und da war das Erste, was ich in so einem Team-Model Canvas mit denen geregelt habe, ist, wie wollt ihr kommunizieren? Also in welcher Frequenz und ganz wichtig auch, auf welchem Kanal? Denn das ist so eine Seuche, die es auch in den großen Unternehmen gibt, dass es tausende Kanäle gibt, tausend kollaborative Werkzeuge und Informationen, Arbeitsergebnisse versanden auf Plattformen, weil es so eine Vielzahl ist, dass ich es zusammensuchen muss.
Absolut.
Und diese wirkungsvolle Kommunikation geht verloren. Und das, was das Frustrierende ist, also die sitzen ja dann, und ich, das war auch eine Firma, wo einfach ganz viele Leute im Homeoffice sind. Das heißt, deutschlandweit, international, die sitzen überall zu Hause. Aber die verlassen ihren Stuhl einfach nicht zu Hause, weil es ein reiner Bürojob ist. Und sie kommen gar nicht mehr in eine konzeptionelle Wirksamkeit, weil sie arbeiten nicht. Sie meeting, sie sind nur in Besprechungen. Und da gibt es gar keine Ergebnisse. Und ich habe letzte Woche war ich bei einem Führungskräfteseminar von Büroleitern der Bundeswehr. Und da habe ich gesagt, ich fand ja cool, dass die moderne Führen dieses, ich finde Wertschätzung auf Augenhöhe, das finde ich alles richtig wichtig und gut. Aber wenn ich sage, wenn ihr immer offene Tür habt, also wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht.
Absolut.
Ihr müsst die Tür auch mal zumachen, weil wann arbeitet ihr denn konzeptionell? Wann schreibt ihr mal einen Befehl? Und Vera Starke hat da so einen schönen Beitrag geschrieben über Focused Work. Also man braucht ja diese fokussierte Arbeit, den Flow, dass man in eine Wirksamkeit kommt. Und nur wenn ich selbst wirksam bin, bin ich auch gesund. Ich will ja Erfolgserlebnisse haben. Und einen Satz in einem Meeting gesagt zu haben und ansonsten bluten mir die Ohren nach 60 Minuten, ist in der Regel ja nicht zielführend. So,
Entschuldigung. Ja, Danny, da kann ich nur sagen, willkommen im Club. Ja.
Ja.
Also es gibt einen schönen, zwei schöne Begriffe, die den Betriebswirtschaftler erfunden hat, der in seiner Freizeit auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Und der redet vom Fokusmodus und vom Kreativmodus derselben Gruppe. Also die irgendwo brennt was, ja, so, dann ist klar, da gibt es eine ganz klare Befehlskette, die kann, während gelöscht wird, nicht in Frage gestellt werden. Da gibt es nur noch kurze Kommandos, das ist trainiert worden und dann wird da gelöscht. So, das ist der Fokusmodus. Alle wissen, um was es geht und volle Konzentration, schnellstmöglicher Einsatz aller zur Verfügung stehenden Ressourcen. So, dann ist der Einsatz vorbei, dann hocken sich Feuerwehrleute zusammen und dann gibt es eine Manöverkritik. Und da ist es ganz entscheidend, das machen gut arbeitende Feuerwehren ja auch, es ist ganz entscheidend, dass grundsätzlich alles angesprochen werden muss, auch das Führungsverhalten des Kommandanten. Die sämtliche Abläufe, sämtliche Einsätze der Ressourcen, die Alarmierungswege, alles Mögliche. Und damit in Zukunft diese Feuerwehreinsätze besser laufen können als die letzten Male, ist es entscheidend, dass sich auch tatsächlich wirklich alle beteiligen und gehört werden. Und so laufen diese Modi sich immer wieder abwechselnd in derselben Gruppe. Der Fokusmodus und der Kreativmodus. Der Fokusmodus und der Kreativmodus. Allerdings gibt es auch jemanden oder ein Prozedere, das entscheidet, wann ist welcher Modus angebracht. Es muss ausgesprochen werden. Und mein Eindruck ist, dass viele Firmen das nicht mehr richtig kapieren, dass es beide Modi geben muss und allen Ernstes glauben, ein permanentes Sich-Aufhalten im Kreativmodus würde sie weiterbringen. Und das halte ich für einen schweren Trugschluss.
Ja, finde ich ganz wichtig. Also es ist so die Befehlsausgabe einmal, ne? Das heißt, ich gebe klare Ordere. Was ist eigentlich zu tun? Welche Ziele müssen erreicht werden? Wie viel wollen wir produzieren? Wer macht was bis wann? Dann schaut man sich das Ganze an im Review. Wie lief das Ganze und was können wir daraus lernen? Und dann so ein After-Action-Review nenne ich es ganz gern. Das heißt, wie ist das jetzt gelungen? Wie ist das Projekt gelungen? Und auch hier, dass es nicht so hart klingt, man kann auch eine Positive Inquiry machen. Klar. Das heißt, aus der positiven Psychologie sagen, was lief denn gut? Warum lief das denn gut?
Genau.
Wenn es um eine konstruktive Fehlerkultur geht, da gehört auch das rein, was lief gut und was lief schlecht und warum lief es schlecht? Und das ist halt auch heilsam und es ist auch heilsam für das Team. Und das bringt halt wirklich den Mehrwert. Und das, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Ich sitze gerade an dem nächsten Buchprojekt, New Work und Resilienz, kommt beim Hauff Verlag raus im Sommer. Und Kai-Marian Pukal, ein Berater aus dem Raum Frankfurt, hat einen sehr schönen Beitrag geschrieben. Der hat nämlich genau diese Blaulichtkräfte so ein bisschen untersucht. Und er sagt, Struktur schafft Resilienz. Warum? Das heißt, die Organisation, das Unternehmen wird halt widerstandsfähig durch strukturelle Vorgaben und er hat auch zum Beispiel Blaulichtbereich beleuchtet, also Polizei, Feuerwehr oder auch Militär, denn die haben genau diesen, was du gesagt hast, die Begriffe kann ich noch nicht, fand ich super, Fokusmodus und Kreativmodus. Und wenn wir schauen, wo wir das herkennen, ist das ja auch aus dem Design Thinking. Also wir haben einmal die Divergenz, wo wir auseinandergehen und kann Ideen sammeln, dann darf aber auch wieder die Konvergenz kommen, wo man das Ganze bündelt und einen Entschluss fasst, wo man sagt, okay, wir haben jetzt alle Meinungen gehört, daraus folgere ich, wir tun das.
Ja, ja, wenn es gut läuft, läuft so. Ja. Also ich habe mir den Spaß gemacht, mal in einem meiner früheren Bücher, in der Freundlichen Feindin, da habe ich mir mal den Spaß gemacht, ein ganzes Kapitel zu schreiben über das Kommunikationsverhalten in einem Frauenkloster. Und dieses Frauenkloster, das ist eigentlich das Ideal des hierarchiefreien, wertschätzenden Kommunizierens. Da wird überhaupt keine Entscheidung getroffen, ohne dass tatsächlich alle gehört worden sind. Und wenn also Schwester Elvira immer noch nicht einverstanden ist, da legen wir nochmal eine Gebetszeit ein. Und wenn Schwester Elvira 2 Wochen braucht, okay, dann braucht sie eben 2 Wochen. Und irgendwann sind wir dann einstimmig und können den Herrn lobend endlich unseren strategischen Schritt machen. Und das Tragische ist aber, die haben da wirklich beste Gefühle untereinander, total schwesterlich, zugewandt, alle wissen, was die andere braucht. Wirklich ein tolles Feeling. Nur das Problem ist, dass diese Sorte der Entscheidungsfindung unglaublich Zeit braucht. Und deswegen gibt es dieses Kloster auch nicht mehr. Weil die sind in wirtschaftlichen Druck geraten und haben es einfach nicht schnell genug hingekriegt, existenzielle Entscheidungen zu fällen, die sie vielleicht gerettet hätten. Es ging zu lange. Und das finde ich, das finde ich die eigentliche Katastrophe bei Strukturen, die so einen ungeheuren Wert drauf legen, dass sich alle jederzeit gut fühlen. Und nicht reflektieren, dass es Situationen gibt, in denen sich gar nicht alle gut fühlen können, aber trotzdem entschieden werden muss.
Glaubst du, da gibt es einen gesellschaftlich bedingten, geschlechtsspezifischen Unterschied oder einen natürlichen Unterschied, dass Frauen weniger bereit sind, klare Entscheidungen zu treffen, Macht durchzusetzen, dass sie es eher konsensual machen wollen, dass deswegen Frauen weniger in Führungspositionen sind. Ich weiß, das wird jetzt sehr politisch mit der Aussage und gleichzeitig erlebe ich aber trotzdem, dass es oft weniger Frauen in Führungspositionen gibt, weil sie da nicht unbedingt hinwollen. Oft auch, weil es so ein Alpha-Tier-Gehabe da ist. Aber wenn es natürlich eine kritische Masse an Frauen gibt, und du hast jetzt ein schönes Beispiel gebracht, können die denn entscheiden können?
Na gut, also ich würde jetzt nicht dieses Beispiel mit dem Schwesternkloster hochrechnen auf das Kommunikations- und Führungsverhalten von Frauen insgesamt. Das gibt dieses Beispiel nicht her. Also Es ist ein Thema, mit dem ich mich auch in meinen Workshops auseinandersetze.
Ich würde sagen, du kannst ja auch noch auf das Arroganztraining, das finde ich auch ganz spannend. Das Buch kenne ich noch nicht, aber es klang so spannend, dass du auch gerne mal da...
Ja, also diese Arroganztrainings, die mache ich jetzt seit fast 20 Jahren und ich mache die exklusiv für weibliche Führungskräfte. Und was da im Zentrum der Auseinandersetzung steht, im Zentrum der Trainings und damit auch eigentlich mit deiner Frage zu tun hat, das ist die Konfrontation von zwei Sprachsystemen. Die amerikanische Soziolinguistik hat es in den 1990er Jahren rausgefunden. Ich will jetzt gar nicht weiter in die Details gehen, habe ich mich in einigen Büchern damit auseinandergesetzt. Damit arbeite ich jedenfalls. Und diese zwei Sprachsysteme ist das vertikale System und das horizontale System. Das vertikale System geht zunächst mal von den beiden Achsen aus, Rang- und Revierfragen. Und inhaltliche Fragen können erst bearbeitet werden, wenn diese Rang- und Revierfragen geklärt sind. Das heißt nicht, dass dieses System nicht inhaltlich brillant sein kann. Doch kann's. Es braucht aber länger, bis es zu den inhaltlichen Fragen kommen, weil für die erstmal Rang- und Revierinteressen geklärt werden müssen. Das zweite System, der Antagonist im Grunde, hat mit Rang- und Revierinteressen überhaupt gar nichts zu tun. Gehorcht zwei anderen Achsen, nämlich der Achse der Zugehörigkeit und der Achse der Inhalte. In diesem System spielt es eine ganz große Rolle, dass man sich auf Augenhöhe Informationen austauscht und dabei auch guckt, dass die andere Seite immer ihr Gesicht wahren kann. Das sind also diese beiden Systeme, die da so aufeinandertreffen. Und die treffen natürlich auch auf Führungsetagen aufeinander. Ist ein bisschen unterschiedlich je nach Branche. Je näher man an den Maschinenbau kommt, umso größer wird die Tendenz zur vertikalen Monokultur. Auf der anderen Seite, je näher ich an den Bereich soziale Einrichtungen, Therapieeinrichtungen komme, umso größer wird die Tendenz zur horizontalen Monokultur. Solange die unter sich bleiben, ist es kein Problem. Aber wenn diese beiden Systeme, wie das in vielen Firmen inzwischen der Fall ist, sich mischen und dann vertikale Führungskräfte als allererstes, wenn die in ein Meeting reinkommen, mal die Rangordnung klären, das finden die Horizontalen, die im Raum sind, geschmacklos, beschränkt und unterirdisch. Im Zweifelsfall verweigern die Mitarbeit, während die anwesenden Vertikalen das genau super finden. Großartig, ja, weiß Bescheid, das ist der Chef, gut, dann weiß ich ja, wo ich stehe, so, dann können wir jetzt loslegen. Umgekehrt, wenn horizontal kommunizierende Führungskräfte, die in der Regel sofort anfangen mit irgendwelchen Inhaltsinformationen oder mit einem wertschätzenden Smalltalk, wenn die in ein vertikal dominiertes Meeting reinkommen, merken die gar nicht, dass sie innerhalb von Sekunden Rang verlieren und gucken können, wie sie für den Rest des Meetings überhaupt noch einen Fuß auf den Boden kriegen. Das heißt, unterm Strich sind aus meiner Sicht Führungskräfte dann produktiv, wenn sie zweisprachig sein können. Wenn sie zwischen diesen beiden Systemen, ich würde fast sagen, fast leidenschaftslos hin und her switchen können, je nach Bedarf. Aber ein Problem entsteht dann, wenn jedes dieser beiden Systeme das andere System gar nicht als fremd und trotzdem kompetent versteht, sondern moralisch abwertet. Also die eine Seite, die dann sagt, eure beschissenen Rangspiele, das könnt ihr vergessen, das ist zum Kurzen, ist überholt, ist steinzeitlich, mit dem Mist will ich nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite, das andere System sagt, ihr immer mit eurem Geburtstagsgequatsche, wie es wem jetzt wieder geht, können wir vielleicht endlich mal eine Entscheidung treffen. Führungskräfte, die Zugang zu beiden Systemen haben, können das in der Regel managen. Aber ganz oft braucht es halt jemanden mit einer gewissen Übersetzungskompetenz, der zwischen diesen beiden Varianten tatsächlich vermittelt. Worüber wir jetzt sprechen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Umgang mit Macht, weil dieses vertikale System, du merkst ja vielleicht, ich vermeide die Zuordnung Männer oder Frauen. Ich rede von vertikal und horizontal, weil es nun auch mal horizontal kommunizierende Männer gibt. Tendenziell weniger als vertikale, aber es gibt sie. Und es gibt auch vertikal kommunizierende Frauen, auch tendenziell ein bisschen weniger als Männer, aber es gibt sie auch. Also mir ist es eigentlich lieber, wir reden über horizontal und vertikal statt über Männer oder Frauen. Und das hat auch eine Machtbedeutung, weil vertikal kommunizierende Leute, die haben ein großes Faible für das Thema Macht. Die finden Macht ein total attraktives Thema. Klammer auf, auch wenn sie ein naives Verständnis davon haben, Klammer zu, aber zunächst mal finden sie es geil. Während horizontale Leute, wenn es um das Thema Macht geht, sofort Abstoßungsreaktionen haben. Also damit wollen sie nichts zu tun haben. Ja, das ist für die derartig geschmacklos und unhöflich und zurückgeblieben. Nee, wir reden über alles Mögliche, am liebsten über inhaltliche Fragen, aber nicht über Machtfragen. Der eigentliche Unterschied besteht aber darin, dass horizontale Leute natürlich auch Macht ausüben, nur machen sie es anders als Vertikale. Sie machen es zum Beispiel in der Regel indirekt. Sie wollen das nicht zu einem großen Thema machen, aber es findet natürlich statt. Während vertikale Leute in der Regel das sogar gerne mal theatralisch inszenieren. Also da fährt der Chef eben im dicken Auto vor, trägt demonstrativ seine dicke Rolex, geht in das Meeting, in das Zoom-Meeting rein und dann steht da unten eben nicht Tom, sondern dann steht da unten CEO sowieso Konzern, / Dr. Müller. Und damit ist bereits eine Machtbotschaft gegeben und schon daran könnte ich dann jemanden identifizieren als zum vertikalen System gehörig. Das Schwierige für vertikale Leute ist, wenn die sich mit Machtfragen auseinandersetzen, dass die da ein bisschen naiv dran gehen, weil die denken sich Machtausübung oft als etwas Monarchisches. Also ich bin der Chef und jetzt erteile ich eine Anordnung und dann gehe ich davon aus, dass das sofort umgesetzt wird. Und wenn so ein Chef dann 2 Wochen später merkt, dass von der Anordnung, die er gegeben hat, nichts umgesetzt worden ist, die offensichtlich von der Belegschaft völlig ignoriert worden ist, das mittlere Management hat sich da einen Scheiß drum gekümmert, ja. Dann gerät der Chef an die Grenzen seines Machtverständnisses und weiß nicht richtig, was jetzt passieren soll, weil er nicht verstanden hat, dass ein monarchisches Verständnis von Machtanwendung einfach ein bisschen zu naiv ist. Und dass es in Wirklichkeit sowas wie eine Schaukelbewegung ist, bei der die Leute, die mit mir da gemeinsam in so einer Firma arbeiten, die müssen einer solchen Initiative oder einer sogenannten Anordnung auch zustimmen können. Ausbremsen können sie es nämlich jederzeit.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja für mich, geht das jetzt schön einher. Ich habe mir das hier gerade aufgezeichnet mit vertikal und horizontal und dem, was du sagst, hierarchisches Verständnis mit Bottom-up und Top-down. Ja, das heißt, ich darf Top-down mal sagen, okay, das ist unser Projekt, das und das haben wir vor. Wie denkt ihr darüber? Wie realistisch ist das? Den Zeitrahmen, den ich vorgebe. Das heißt, diese Abholpunkte schaffen, ich sende eine klare Vorgabe, also von der Strategie bis hin zu einem Plan und dann hole ich aber aus den unterschiedlichen Ebenen das Feedback ab, ob sie überhaupt möglich ist und ich hole mir das verbindliche Commitment ein. Also diese Rückmeldung, ich glaube, das ist total wichtig, um andere in Verantwortung zu nehmen. Also auch die Verantwortung zu delegieren und weiterzugeben und damit eine Verbindlichkeit herzustellen. Und dann kann ich auch nachfassen, warum ist das nicht passiert? Und ich glaube, dieses Führen oder Fragen durchführen kann dann sehr gut gelingen. Hast du das so in die Richtung gemeint oder bin ich da gerade am Ziel von meinem Verständnis vorbei?
Nee, ich seh das ganz ähnlich. Nur nachdem das Commitment passiert ist, nachdem ich das öffentlich gemacht habe, nachdem ich mich informiert habe, wie die Kompetenzen verteilt sind und was es da für Rückmeldungen gibt, gibt es dann halt schon einen Punkt, wo ich dann auch irgendwann entscheiden muss. Und je mehr unter Druck am Markt meine Firma ist, je mehr strukturellen Druck ich womöglich habe, je mehr sich internationale Faktoren verschieben, auf die ich schnell reagieren muss, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich nicht genug Zeit habe, um tatsächlich alle ins Boot zu holen. Das finde ich was Wichtiges. Und sich dafür dann aber auch nicht fertig zu machen. Ja, also zu wissen, Ich habe mein Möglichstes getan. Ich bin jetzt hier die Abteilungsleiterin oder die Teamleiterin. Ich habe möglichst alle gehört, habe aber nicht alle erreicht. Zwei waren krank, einer war auf Dienstreise, einer hat irgendwie sein Handy nicht angeschaltet. So. Und ich muss aber jetzt entscheiden. So, jetzt entscheide ich's. Und dann ist die Frage, schlafe ich jetzt noch gut? Quäle ich mich damit rum, dass nicht alle zugestimmt haben? Muss ich jetzt Furcht haben, dass mein direkter Vorgesetzter das nicht lustig findet, was ich da jetzt entschieden habe? Und ich muss es halt trotzdem machen. Also dieses Thema, das Thema, das hinten dran steht, ist die Frage, wie viel Unschuldsbedürfnis habe ich? Und es gibt halt eine ganze Menge Führungskräfte inzwischen, die huldigen ihrem eigenen Unschuldsbedürfnis ganz enorm. Und ich finde es ein Schlüssel, sich darüber klar zu sein. Erstens, ich brauche einen moralischen Kodex, wenn ich als Führungskraft überleben will. Und zweitens, es gibt aber dann auch einen Punkt, wenn ich entschieden habe, da werde ich sehr wahrscheinlich einen Teil meiner Unschuld verloren haben. Und das muss ich akzeptieren. Es gibt immer nur ein iteratives Vorgehen dabei. Und das sollte ich ohne schlechtes Gewissen machen.
Ja, also genau dieses Unentschiedene, dieses Unentschlossene, das kostet ja ganz oft Nerven. Also es gibt sowieso sehr selten 100% Entscheidungen, was du ganz binär sagen kannst, richtig oder falsch. Was aber eine Organisation ganz stark lähmen kann, ist das Nicht-Entscheiden. Ja, Chef, machen wir das Projekt, ja oder nein? Machen wir A, B oder C? B kann falsch sein, A und C kann hätte besser sein können, aber lass uns doch eine Entscheidung treffen, damit das Produktmanagement, der Vertrieb, alle, also der Karren muss ja in Bewegung gesetzt werden und muss in Bewegung gehalten werden, er muss produktiv sein. Und das, was du gesagt hast, iterativ kann man sagen, okay, war eine falsche Entscheidung, aber wir haben wenigstens ein Learning und nicht, wir warten noch auf die Entscheidung vom Chef, noch 2-3 Monate, was machen wir jetzt und es passiert gar nichts. Und das ist, glaube ich, genauso ein Produktivitätskiller. Du hast noch ein Thema in deinem Buch, was ich ganz spannend finde. Wir sagen ja, Führungskräfte haben Verantwortung, es gibt Stellenbeschreibungen etc. Aber was ich oft erlebe, ist, dass sie sich nicht bewusst sind, wie eng oder wie weit ihre Machtbefugnisse sind. Wie siehst du das oder wie erlebst du das? Also
finde ich was eine wirklich wichtige Frage, weil es gibt ja Firmenzusammenhänge, in denen kriegst du das auch nicht gesagt. Also du kriegst da kein wirkliches Onboarding. Also du bist jetzt die neue Abteilungsleiterin oder die neue Teamleiterin. Du kommst dann da rein. Es gab irgendwie ein Auswahlgespräch vorher. Ihr habt euch darüber unterhalten, habt über dieses oder jenes geredet. Gut. Es steht auch irgendeine Formulierung in deinem Arbeitsvertrag drin. Jetzt merkst du aber, du bist da jetzt 2-3 Wochen. Jetzt merkst du, scheinbar gehören da noch andere Pflichten dazu, als mir klar war. Und das, worauf ich mich schon gefreut hatte, interessiert kein Schwein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ab dem ersten Arbeitstag wirklich verstehen kannst, wo fängt meine Rolle an und wo hört sie auf, welche Befugnisse gehören dazu, und das ist fast null. Also du fängst an, mit deiner Rolle, ja, aber dann begibst du dich eigentlich auf sowas wie eine Expedition in deine eigene Rolle. Du musst erstmal gucken, du musst dir eine Landkarte von deinen Möglichkeiten machen. Da ist es ganz gut, wenn du dich vielleicht auch mal mit Kollegen auf derselben Ebene, auf derselben Arbeitsebene wie du unterhältst, die schon länger da sind. Selbst das ist manchmal nicht hilfreich, sodass du wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr überhaupt erst richtig begreifen kannst, was deine Rolle ist. Gut, aber ich verstehe das ja als einen Kreislauf. Also du fängst an, du kriegst offiziell eine Rolle, dann musst du die Rolle überhaupt erstmal erkunden. Dann hast du die Rolle vielleicht irgendwann mal kapiert. Und dann solltest du dir aber nochmal drüber im Klaren sein, du musst dich jetzt nochmal neu entscheiden. Du hast jetzt die Rolle verstanden. Du weißt, was ist der Stiefel, den du dir anziehen musst und welchen Stiefel du nicht anziehen musst. Und jetzt musst du dir nochmal überlegen, jetzt wo ich es verstanden habe, will ich diese Rolle tatsächlich? Will ich das jetzt genauso, wo ich es erst verstanden habe, oder muss ich das modifizieren? Weil das, was mir so wichtig war, kommt scheinbar gar nicht vor. dann musst du eben zu den Leuten gehen, die dich eingestellt haben und sagen, Leute, wir müssen auch nochmal drüber reden. Ja? Also dieser Aufgabenzuschnitt, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Dann sagt vielleicht der Vorgesetzte, so mir egal, ob du das toll findest, das wird gemacht. Oder er sagt, gut, wenn du das nicht willst, können wir drüber reden, geben wir jemand anderem. Dafür musst du jetzt aber dann was anderes machen. Okay, das ist ein ganz normaler Vorgang. Mir nochmal klar machen, will ich diese Rolle überhaupt? Gehen wir mal davon aus, ich will die Rolle. Hab's jetzt verstanden, um was es geht, und ich will die Rolle. Dann muss ich aber auch so auftreten. Dann muss ich diese Rolle aber auch wirklich inszeniert auftreten. Also dann bin ich nicht mehr unterwegs als Danny, der Typ mit dem charmanten Lächeln, sondern ich bin dann unterwegs als Danny, der Teamchef. Der Teamchef von Team B, und im nächsten, in der nächsten Roundtable-Konferenz trete ich auch für alle sichtbar als Danny, der Teamleiter von Team B, auf. Also wenn Danny das besonders deutlich machen will, macht er sich vielleicht ein T-Shirt, da steht vorne drauf Team B. All-Time-Winner oder weiß der Henker irgendwas. Ja? Oder er zieht sich einen Anzug an und weiß genau, alle anderen ziehen sich keinen Anzug an. Warum? Ja, er repräsentiert jetzt Team B. Er ist der Chef von Team B. Er muss es zeigen. Er muss sich so bewegen, dass er nicht einfach mehr Danny ist, sondern Danny, der Chef von Team B. So, und das kannst du auf alle Rollen hochblasen. Und das führt dazu, im Englischen gibt es da einen schönen Begriff, I'm owning my role. Dieses Owning, etwas wirklich als meine Angelegenheit, als meine Aufgabe annehmen und offensiv nach außen auch vertreten, mich wirklich identifizieren damit, ist ein ganz, ganz erheblicher Schritt. Und wenn ich das schaffe, das hat Auswirkungen auf mein gesamtes soziales Umfeld innerhalb der Firma. Und dieser Kreislauf, den erlauben sich, glaube ich, viele Führungskräfte nicht, und der wird auch in der Führungskräfteentwicklung total unterschätzt. Der Gipfel eines solchen Kreislaufs ist es, wenn ich das alles mal verstanden habe, ausübe, meine Macht ausübe, die nun mal zu der Rolle gehört, dann muss ich immer mal wieder rhythmisiert diesen Kreislauf unterbrechen, mich mal zurückziehen, meinetwegen für einen Tag. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, einmal im Jahr das mindestens einen Tag lang zu machen. Rausgehen aus meinen gewohnten Kontexten und mir überlegen, ist es das, was ich will? Habe ich genug Ressourcen für das, was ich da eigentlich soll? Wohin wird sich das Ganze in 2, 3 Jahren entwickelt haben? Oder in 5? Wird dann meine Rolle anders sein? Will ich das dann auch noch? Und wenn ich mir das dann überlegt habe, dann kann ich wieder zurück in die Rolle. Aber wahrscheinlich fange ich dann überhaupt nicht mehr von vorne an, sondern auf einem wesentlich höheren Entwicklungsstand meiner Rolle. Und das ist was, das müssen sich Führungskräfte in der Regel selbst organisieren. Das gehört zum Job.
Ja, du hast ein schönes Beispiel gebracht. Da gibt es ein schönes Buch von Dieter Rösner und Boris Gloger. Da haben die zwei Begriffe, ob die jetzt 100% stimmig sind, die Begriffe, sei dahingestellt. Aber ich finde das für eine Skala ganz schön. Und zwar haben sie einmal Integrität und einmal Authentizität als zwei Pole. Das heißt, bin ich jetzt der charmante, harmoniesüchtige Danny, dann wäre das vielleicht mein persönliches Naturell und mein Harmoniebedürfnis. Aber in meiner Rolle als Führungskraft nicht in jeder Situation hilfreich. Das heißt, im Sinne der Integrität, das heißt, mit dem ich fülle meine Rolle als Führungskraft aus, brauchst halt ein repräsentatives, selbstbestimmtes, bestimmtes und klares Handeln. Das heißt, in der Rollenverantwortung muss ich das halt komplett wahrnehmen. Und ich glaube, dieses Hütchenspiel, was man auch von De Bono quasi kennt, ist da total hilfreich, auch für Führungskräfte jetzt sich das vorzustellen. Ihr repräsentiert jetzt, und Peter hat es hervorragend gesagt, ihr habt jetzt den Anzug an, ihr habt den Hut auf, dann repräsentiert das auch. Und was du davor noch gesagt hast, fand ich auch schön, dass man erstmal diesen Cultural Fit braucht. Also ich muss schon irgendwie in die Organisation passen. Ich kann nicht komplett gegen die Unternehmenskultur verstoßen.
Klar.
Aber im gleichen Atemzug, und da hatte ich letztens General Boris Nandt hier, der jetzt der Leiter der Akademie der Genossenschaften ist, der hat gesagt, er erwartet von Führungskräften, dass sie gestalten.
Ja.
Und das finde ich halt, fand ich nochmal so starken Impuls, dass man sagt, okay, ihr habt einen Freiraum und ihr könnt den auch gestalten. Es gibt Grenzen, aber die sind auf eurer Führungsebene sehr weit. Und da habt ihr viel Gestaltungsraum. Und dann dürft ihr gucken, wie das zur Organisation passt.
Aber Danny, wenn ich dabei mal einhaken darf, wie viele Stellenanzeigen hast du gesehen, in denen sowas, in den letzten 3 Jahren, in denen sowas thematisiert wird? Also wir suchen einen Teamleiter oder eine Teamleiterin, die bereit ist zu gestalten, die innovativ ist, die durchsetzungsstark ist und in ihrem eigenen Rollenbewusstsein bereit ist, die Macht auszuüben, die der Firma nützt. Hast du sowas, so eine Stellenanzeige mal gesehen? Also was ich sehe, sind Stellenanzeigen, da wird von vorne, von oben bis unten immer nur thematisiert, ob jemand teamfähig ist. Aber solche Eigenschaften, die tauchen da nicht auf. Und das finde ich eine ganz miese Entwicklung.
Ich denke gerade an einen, ich habe gerade ein Coaching-Thema gehabt mit einer Führungskraft in einem Pharmakonzern und da habe ich mehrere Ebenen beleuchtet und ich finde die Führungskraft erstmal persönlich fand ich die toll. Also die fachlich ist die mega gut. Ich habe auch 360 Grad Feedback übrigens gemacht. Ich musste vorhin schmunzeln. Also zu dieser Person, von Kollegen, von Chefs und von Untergebenen. Tatsächlich war von Untergebenen aber vor allem die Kritik, dass der Ton zu harsch ist, zu direktiv. Aber es war halt immer fachlich kompetent fundiert. Ich habe mir das alles angeschaut. Und das heißt, es gibt auch eine gewisse Empfindlichkeit, eine neurotische Empfindlichkeit von Kritik. Und das erlebe ich tatsächlich, dass wir als Gesellschaft weniger kritikfähig geworden sind. Das heißt, wenn ich Mist gebaut habe, dass ich dann ein klares Feedback kriege und ich habe mir das Feedback angeguckt, das war klar, sachlich, ordentlich, respektvoll, also alle gewaltfreien Kommunikationsregeln sauber eingehalten und trotzdem hat es zur Überforderung des Personalkörpers geführt, mit diesem Feedback umzugehen. Von daher sehe ich da schon eine gesellschaftliche Entwicklung, wie geht man mit klarem Feedback auch um, vor allem wenn es nach allen Regeln geführt wurde. Ich habe noch einen Punkt, und weil du hast viele Sachen aufgezeigt, die ich ganz schön finde, weil ich so einen Dreiklang zur Führung auch immer sehe, vorangehen, reflektiert sein und fürsorglich sein. Inwiefern kann Machtausübung auch eine Form der Fürsorge sein?
Ja, das ist, also wenn wir von Machtanwendung reden und nicht von Machtmissbrauch, dann ist es so. Also für mich ist das allererste, ist jetzt vielleicht ein radikales Beispiel, aber ich will es trotzdem mal sagen, weil da denken wir nämlich nicht an Macht, aber es ist vielleicht unsere existenziellste Machterfahrung überhaupt, und das ist die Geburt. Also du wirst auf die Welt gebracht und kaum bist du auf der Welt, bist du einem Menschen ausgeliefert, total. Diese Mutter, die dich auf die Welt gebracht hat, die kann dich in Sekunden vernichten oder die kann dich in einer unglaublich großartigen Weise emotional versorgen, mit Nahrung versorgen, mit Schutz, mit Wärme, sodass du dann in einer guten Weise dich entwickeln und aufwachsen kannst. Das ist eines der totalsten Machtphänomene überhaupt. Aber natürlich denken wir uns, wir reden ja nicht in einem Machtkontext darüber und Mütter schon mal gar nicht. Säuglinge sowieso nicht. Aber tatsächlich ist es ein sehr schönes Beispiel dafür, inwieweit eine Machtausübung eine beschützende Funktion hat. Es gibt ja unendlich viele Beispiele dafür, wie Leute die Machtmöglichkeiten, die sie in ihrer Rolle eigentlich hätten, liegen lassen oder sogar nicht ausüben, mit dem Effekt, dass jemand anders dieses Vakuum, das sie dadurch schaffen, in brutalster Weise ausnutzt. Also du kennst ja bestimmt diesen Fall von dem Krankenpfleger, der einen Patienten nach dem anderen tot gespritzt hat. Und warum gab es eigentlich so viele Opfer? Warum gab es nicht zwei oder drei und dann war Schluss? Stattdessen gab es da unendlich viele Opfer. Ja, deswegen, weil die Kollegen ihren Verdacht hatten, aber sich niemand getraut hat, die Macht, die ein einzelner Krankenpfleger hat, einzusetzen gegen den Kollegen, der die Leute da totspritzt. Und der Gipfel war dann, dass der vorgesetzte Arzt, der ja noch eine größere Macht gehabt hätte, auch den Konflikt gescheut hat, seine Macht nicht ausgeübt hat und diesen Typen mit einem guten Zeugnis weggelobt hat an eine andere Klinik, wo der dann da weitergekillt hat. Das heißt, es hätte dort Rollen gegeben mit ihren jeweiligen Machtmöglichkeiten, die aber nicht ausgeübt worden sind. Und zu diesen Machtmöglichkeiten in einer definierten Rolle gehört selbstverständlich auch der Schutzaspekt. Also die waren alle für den Schutz ihrer Patienten verantwortlich. Und wenn sie das gemacht hätten, wofür sie berechtigt gewesen wären, dann wären wahrscheinlich eine Menge Leute nicht gestorben. Kannst du auf viele andere Dinge hochrechnen. Es gibt ja, ich zitiere ja da ein ganz spektakuläres Beispiel, nämlich diesen Flug der polnischen Regierungsmaschine nach Smolensk, wo der Flugkapitän einen russischen Flughafen anfliegt, die halbe Regierung sitzt im Flugzeug, die Bodenkontrolle spricht nur Russisch. Konsequenz, der Kapitän muss nicht nur seinen Pilotenjob machen, sondern auch noch dauernd mit dem Tower kommunizieren, was ja normalerweise getrennt ist, aber er macht's. Der Tower rät von der Landung ab, weil es da so neblig ist. Aber hinten drin sitzt die Hälfte der polnischen Regierung, die wollen unbedingt landen. Dann kommt der Oberbefehlshaber der Luftwaffe ins Cockpit und gibt dem die Anweisung, er soll jetzt landen. Dann kommt der Protokollchef des Präsidenten ins Cockpit und macht noch Druck. Kommt noch jemand noch ein Politiker ins Cockpit und macht Druck. Und dann gibt dieser Flugkapitän dem Druck nach, geht in Landeanflug. Und es endet halt in einer Katastrophe, weil es ist schon viel zu spät, er hat die Anzeigen ignoriert, die Tragflächen berühren die ersten Baumwipfel, das Ganze endet in einer Katastrophe, es gibt keine Überlebenden. Und wer war denn jetzt eigentlich schuld daran? Ein Mann, der eine Machtposition hatte und diese Machtposition nicht verteidigt hat gegen Widerstand, nämlich dieser Flugkapitän. Er hätte nämlich an Bord dieser Maschine als Flugkapitän alle Macht gehabt, alle diese Störungen zurückzuweisen und selbstständig zu entscheiden, nein, mir egal, ich fliege da jetzt woanders hin. Hat er nicht gemacht, hat auf zu viele andere Leute gehört, wollte irgendwie Sympathien bei allen möglichen anderen Leuten haben. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Ist jetzt ein dramatisches Beispiel. In vielen anderen kleinen Situationen passiert es auch laufend. Es gibt Machtmöglichkeiten, die dazu da sind, andere Leute zu schützen, zu motivieren, zu behüten, zu ernähren. Und wenn ich diese Machtmöglichkeiten nicht einsetze, dann geht in der Regel irgendwas brutal schief.
Was würdest du sagen, wie kann man lernen, mit Macht verantwortungsvoll umzugehen?
Also ich glaube, am besten natürlich ist es bestimmt hilfreich, wenn man mal ein neues Buch liest. Aber am besten, glaube ich, durch einen Mentor. Durch eine Mentorin oder einen Mentor. Also jemand, der erfahrener ist als ich, der eine bestimmte Rolle deutlich länger ausübt als ich, der am besten nicht mein direkter Vorgesetzter ist, aber sich immer mal wieder mit mir trifft und offen darüber redet, was einem passieren kann, wenn man so eine Rolle ernst nimmt und die Macht ausübt, die zu dieser Rolle gehört. Dazu gehört auch, dass man sich über den eigenen moralischen Standard mal unterhält. Also wozu bist du überhaupt auf diesem Planeten? Jedenfalls nicht, um zum People-Pleaser zu werden. Sondern du bist auf dem Planeten, weil du irgendeine Begabung hast und jetzt bilde diese Begabung gefälligst aus. Also erweitert es, lebe das. Ja? Solange du das in deiner Führungsrolle, in deiner aktuellen Führungsrolle kannst. Es gibt ja schon tatsächlich eine Reihe von Führungskräften, die haben so eine Führungsbegabung. Ja, dann mach's. Aber wenn du merkst, du kannst diese Begabung nicht an dem Platz leben, an dem du jetzt bist, dann musst du eben was ändern. Wie geht's dir, wenn du im vollen Bewusstsein deiner Verantwortung eine unbequeme Entscheidung fällst und daraufhin eine aufs Dach kriegst von deinen Vorgesetzten oder von deinen Mitarbeitern oder von der Presse oder von wem auch immer? Wie geht's dir dann damit? Und da ist es ganz hilfreich, wenn ich dann einen Mentor oder eine Mentorin habe, mit der ich mal darüber reden kann, wie es der dann ging in solchen Situationen. Viel, viel mehr wert als irgendwelche Führungskräfte-Workshops.
Ich erinnere mich gerade an ein tolles Gespräch, was ich mal mit Thomas de Maizière hatte, dem ehemaligen Innenminister, Verteidigungsminister etc. Und der hat im Gespräch mal zu mir gesagt, naja, da gab es gerade die Flut und Magdeburg stand unter Wasser, da war in Magdeburg. Und damals war diese große Affäre mit der Drohne, Heron hieß die, glaube ich, auch Hero, also diese große Flugdrohne, und das war eigentlich eine Katastrophe, war jetzt finanziell und so, und Rücktrittsgesuche war, und dann hat ein Soldat zu ihm gesagt, Sie wollen doch jetzt nicht aufgeben, oder? Also das ist doch jetzt nicht der Grund, warum Sie zurücktreten. Und das war dann für ihn der Grund, zu bleiben, weil er gesagt hat, okay, die Medien etc. schießen gegen mich, aber es braucht jetzt gerade Führung. Also ich bin gerade der Verteidigungsminister, ich bin Inhaber Befehls- und Kommandogewalt, ich muss das jetzt regeln. Und das, was du gerade gesagt hast, fand ich so schön, es war halt der Ruf, und in Berufung steckt der Ruf drinne. Das heißt, wenn ich Führungskraft bin, dann gibt es da einen Ruf nach mir, es gibt einen Ruf nach Führung, und das darf dann auch die Berufung sein. Deswegen fand ich deine Worte da jetzt gerade sehr, sehr schön.
Ich habe mich mit Thomas de Maizière über mein Buch vor 10 Tagen im Spiegel unterhalten. Und da ist mir das auch nochmal klar geworden. Ich schätze den sehr. Und ich schätze ihn auch deswegen sehr, weil das jemand ist, der einen eigenen Wertekanon hat und den auch gegen Widerstände verfolgt. Ich finde, jemanden wie den als Mentor zu haben, da könnte man sich nur beglückwünschen dazu.
Ja, also ich habe jetzt auch Gänsehaut, weil er sieht sich als erster Diener des Staates auch, er hat ein sehr preußisches Führungsverständnis, ist auch zurückgenommen, er hat immer Macht ausgeübt, hat Macht bewusst ausgeübt, hat sie nicht missbraucht, ist quasi redlich in allen Ämtern gewesen. Also ich bin da komplett bei dir. Mir hat der immer sehr viel Respekt abgefordert. Auch was er sagt, ich weiß noch, da bin ich mal von einer, es gibt diesen hervorragenden Podcast von Zeit, Alles gesagt heißt der, glaube ich. Den habe ich in Warnemünde angefangen zu hören, nach dem Urlaub in Rostock, und habe ihn, da ging 6,5 Stunden, glaube ich, bis der Heimfahrt nach Würzburg durchgehört, wo de Maizière quasi alles mal so sein ganzes Schaffen reflektiert hat. Also für mich ein starkes Idol und Vorbild auch für den Bereich Führung, ganz unabhängig von der politischen Couleur, aber Redlichkeit und Führungsverantwortung da mal gelebt. Wir haben uns jetzt noch mehr verschnackt, als ich es gedacht hätte. Wir sind schon bei einer Stunde 20. Ich hätte noch 1000 Fragen, könnte dir noch stundenlang zuhören. Und gleichzeitig dürfen wir die Podcast-Hörerinnen natürlich auch so ein bisschen entlasten. Aber gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, hey Danny, jetzt haben wir so viel über das und das gesprochen zum Thema Macht, aber es gibt noch so ein Thema, das ist mir total wichtig, das haben wir jetzt ja gar nicht berührt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also es gibt eine Menge Facetten bei diesem Thema, und deswegen habe ich ein ganzes Buch schreiben müssen. Das kann ich nun mal nicht in 10 Minuten zusammenfassen. Aber ein Aspekt, den ich schon sehr, sehr wichtig finde, vielleicht auch deswegen, weil ich selber jetzt fast 70 bin, der ältere Führungskräfte betrifft. Das Bild, das ich da immer wieder verwende, ist: Du bist als Führungskraft auf einer beruflichen Bühne und du hast einen Rollenmantel um. Und irgendwann wirst du diesen Rollenmantel ablegen. Aber das Trügerische ist, dass manche Führungskräfte glauben, wenn sie in den sogenannten Ruhestand gehen, dass es dann für sie keinen Rollenmantel mehr gibt, überhaupt keinen mehr. Und das halte ich für völlig absurd. Also wenn ich ein ganzes Leben lang Rollen ausgeübt habe, die mit Macht zu tun haben, und auch ein gutes Verhältnis zu diesem Mantel habe, dann sollte ich mir nicht die Illusion machen, dass dann, wenn ich den einen Rollenmantel abgebe, dass ich dann in so einer Art
Bedeutungslosigkeit auch.
Mhm. Ja, in so einem Nullzustand lande, in so einer Art Machtnirvana lande, das ist ein Irrtum. Sondern ich sollte mir überlegen, wo ist der nächste Mantel? Das wird natürlich ein anderer Mantel sein als vorher, aber irgendeine Form von Mantel wird sein und damit kann ich mich anfreunden und gut leben. Überhaupt keinen Mantel wird es geben, wenn unser Herz aufhört zu schlagen. Aber da haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit.
Ja. Wertvoller Impuls, vielen Dank dafür. Ich erlebe das ganz viel bei Verwandten, die dann älter werden, die, wenn sie in die Rente gehen, in Ehrenämtern etc., in Beratungen, ganz viele neue Mäntel haben, wo sie wirklich mal ihre ganze Expertise und Mehrwert reinbringen können und ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit geben können und das aber dann zeitlich auch so dosiert machen können, wie es ihnen gut tut. Und das ist ein Mehrwert für die gesamte Gesellschaft. Also finde ich total wertvoll. So, und jetzt, Peter, habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Wir fangen noch...
War es noch nicht persönlich genug, um Gottes Willen?
Nee. Wir fangen aber seicht an. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Führung braucht einen moralischen Kompass und ein hohes Pflichtethos.
Schön, wurde hier noch nie so gesagt. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Das ist völlig eindeutig. Das ist meine Gesellenprüfung. Meine Gesellenprüfung als Zimmermann. Bin ich heute noch stolz drauf.
Was war das dann für ein Werkstück?
Damals bei den Gesellenprüfungen war es so, dass man eine komplizierte Dachkonstruktion in einem Modell bauen musste unter einem enormen Zeitdruck und mit eigentlich untauglichen Werkzeugen. Aber das habe ich gemacht und habe dann die Gesellenprüfung als einer der Innungsbesten abgeschlossen und muss ich sagen, gut, ich finde es auch ganz gut, dass ich promoviert bin, aber dieser Gesellenbrief, auf den bin ich stolz auch.
Ja. Finde ich schön und finde ich wichtig, gerade in der Gesellschaft, wo das Handwerk verlustig wird und ganz viele Akademiker gibt und kaum noch Handwerker. Schöner, wertvoller Beitrag nochmal. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich würde gern fließend Russisch können.
Ah, konnichiwa, ja, panimaju.
Ja.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Naja, das ist einmal völlig klar, die Tora, das Alte Testament. Das ist für mich ein völlig konkurrenzlos. Dann muss ich schon nachdenken. Vielleicht die Hölderlin-Gedichte, die gesammelten Werke von Hölderlin. Das ist für mich ganz, 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 ganz weit oben. Und sonst, also was mich wirklich auch beeindruckt hat, war das Buch von Deborah Tannen, From 9 to 5, weil das hat mich überhaupt erst mit den Forschungsarbeiten von Deborah Tannen zusammengebracht und damit beschäftige ich mich jetzt in den letzten 20 Jahren und das ist einfach extrem produktiv.
Super, das kannte ich noch nicht. Ich habe es schon mal gehört, aber stand noch nicht auf meiner Liste, ist jetzt gelandet darauf. Welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert und welcher hat dich zum Erfolg geführt?
Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt in meiner Familie, der Modlers, gibt es ein Familienmotto, das über Jahrhunderte überliefert worden ist. Und je älter ich werde, umso toller finde ich das. Und dieses Familienmotto heißt Perseveranti Coronam. Das heißt, der durchhält, kriegt die Krone. Und ich glaube, das stimmt.
Ja, stark. Ich hatte gestern einen Kickbox-Weltmeister hier im Podcast. Kleine Schritte, großer Erfolg hieß sein aktuelles Buch. Und dieses, du musst halt durchhalten und immer weiter den Weg gehen. Und finde ich, ist eine schöne Ergänzung dazu. Das führt dann irgendwann zur Krone. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Da fällt mir sofort ein, der Altgeselle in der Firma, in der ich meine Zimmermannsausbildung gemacht habe, weil ich total stolz war auf meine Gesellenprüfung. Und ich kam einen Tag nach der Gesellenprüfung völlig von mir selbst überzeugt in die Firma, mit erhobenem Kopf und grinsend. Und dann habe ich gesehen, der Erwin, der steht da schon an der Tür und wartet auf mich. Und dann komme ich da hin und dann sagt der Erwin nur zu mir, du weißt ja, dass deine Lehrzeit heute anfängt. Und ich fand das damals saublöd. Habe ich mir überlegt, was ist denn das für eine blöde Gratulation? Ja, aber er hat natürlich recht gehabt. Du weißt ja, dass deine Lehrzeit heute anfängt. Und in Wirklichkeit hat es ja auch nie aufgehört. Ich bin ja immer noch drin. Also das war für mich schon mal was ganz Entscheidendes. Und dann muss ich schon überlegen, für mein berufliches Arbeiten, gab es da noch eine Erkenntnis? Ja, es gibt ein tolles Zitat aus einem alttestamentlichen Psalm, der David, dem König David zugeschrieben wird, ist ein Gebet. Und da kommt die Zeile vor, die mich lange beschäftigt hat. Führe mich auf einen Berg, der mir zu hoch ist.
Oh, schön.
Führe mich auf einen Berg, der mir zu hoch ist. Und das Tolle daran finde ich, das ist ja eine Begleitungszusage. Also du wirst da nicht allein sein, ja. Aber gib dich nicht zufrieden mit den normalen Bergen. Nee, da muss jemand kommen und muss dich herausfordern und dich auf einen Berg führen. Ich meine, er weiß offensichtlich den Weg, ich weiß ihn ja nicht. Aber führe mich nicht auf einen Berg, den ich schon kenne, und auf einen Berg, der mir zu niedrig ist. Nein, führe mich auf einen Berg, der mir zu hoch ist, finde ich. Ganz toll für eine berufliche Laufbahn. Und das Dritte, das wäre gar keine direkte berufliche Erkenntnis, sondern das war das Gefühl nach der Geburt meiner ersten Tochter, wo ich das Gefühl hatte, okay, also ab der Sekunde, da hast du eine Verantwortung, die ist nicht teilbar, die bleibt für immer, bis ich aus den Stiefeln kippe.
Sehr schön. Sind wir bei Verantwortung und Rollen und nicht teilbar. Sehr stark. Einfachere Frage. Welche Menschen inspirieren dich?
Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ein bestimmtes Vorbild habe, aber ich lebe in einem kleinen Dorf und singe da im Dorfchor mit. Und das ist kein intellektuellen Chor. Also da bin ich einer der wenigen, der studiert hat. Und wenn wir hinterher nach dem Singen zusammensitzen und ich höre, wie alle sich so durch ihr eigenes Leben kämpfen, da habe ich oft einen wirklich großen Respekt, wie das jeder von denen hinkriegt, mit den unterschiedlichsten Biografien und den unterschiedlichsten Ausstattungen, die mitgekriegt haben. Und ich habe da oft das Gefühl, es gibt da mehr, ja, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, es gibt da mehr heldenhaftes Verhalten, als jemals irgendein Medium mitkriegt.
Schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ich würde gerne mal mit John F. Kennedy drüber reden, wie es ihm ging während der Kuba-Krise.
Ja, hier auch nochmal den Shoutout an die Zuhörerinnen, die das mit der Kuba-Krise nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt einen sehr guten Film, 13 Days heißt der, mit Kevin Costner, wo das mal nachgespielt wird, die Kuba-Krise, was dort alles passiert ist, historisch sehr sauber aufgearbeitet. Gutes Stück Zeitgeschichte. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Du musst die Klappe nicht immer so weit aufreißen.
Ja, könnte ich übernehmen. was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Naja, ich muss gestehen, ich bin eigentlich jetzt schon zufrieden. Also ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Mir ist es recht. So wie sich alles entwickelt, bin eigentlich jetzt schon zufrieden.
Das ist doch schön zu hören. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, da müsste ich mich wiederholen. Also dieses Familienmotto, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig geworden. Dieses Perseveranti Coronam. Weil es erstens den Akzent drauf legt, dass es um Durchhaltevermögen geht, aber zweitens auch deutlich macht, es geht um die Krone. Also gib dich mal mit nicht weniger zufrieden, sondern da gibt es Kronen. Ja? Also jetzt nicht das Durchhalten an sich ist per se was Tolles, sondern du hältst es durch, weil du auf eine Krone hoffst. Das finde ich toll.
Ja, ich finde den Impuls total wertvoll, vor allem, weil Corona drinsteckt und ich habe 3 Monate vor Corona gegründet. Das heißt, ich hatte dann eine lange Durstphase direkt nach der Gründung. Es hat sich ausgezahlt, von daher übernehme ich dieses Lebensmotto ganz gern von dir. Lieber Peter, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, inspirierende und bereichernde Gespräch über Macht und wie man sie anwendet, auch wenn man nichts von ihr wissen will. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Gern, Danny.
Tschüss.
Mach's gut.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.